Ich habe das Gefühl, 80% der Nachrichten drehen sich gerade entweder um die Fußball-EM oder um das Alter von US-Präsident Biden.
Ja, bei Biden habe ich heute auf jeden Fall auch schon im Radio gehört, wie der Zelensky, also den Präsidenten der Ukraine, auf die Bühne holen wollte, aber Putin aufgerufen hat. Dabei sind noch ein paar andere Themen wichtig, über die wird es diese Woche eher gehen.
Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche sprechen wir unter anderem über den Ukraine-Krieg und das Kinderkrankenhaus, das dort gezielt von Russland angegriffen worden sein soll. Außerdem über den Sieg des Linksbündnisses bei den Wahlen in Frankreich und über die gestiegenen Missbrauchsfälle an Kindern in Deutschland.
Außerdem sprechen wir über das Social-Media-Thema der Woche. Der Rapper und Influencer Mois hat ja einen großen Absturz hingelegt und das hat tatsächlich gesellschaftlich eine Relevanz. Deswegen gucken wir uns das auch nochmal an.
Letzte Woche haben wir euch ja gefragt, was die perfekte Podcastlänge für was die Woche wichtig war sein kann. Und da haben die meisten Leute für 60 Minuten abgestimmt, die zweitmeisten für 40 Minuten. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir bleiben mal so auf jeden Fall bei über 40 Minuten. Wenn es ein Thema hergibt, dann auch gerne mal länger. Und ihr kennt ja auch hoffentlich unsere Sonderfolgen, die alle paar Wochen mal zum Thema rauskommen. Die sind ja meistens wirklich mal um einiges länger. Also
voll. Und wir gucken natürlich jede Woche, wie viele große Themen und wie viel Einordnung braucht es. Deswegen passen wir das da immer an. Und in dieser Folge gibt es auf jeden Fall wieder zwei längere Interviewparts, wo wir richtig tief in die Tiefe gehen können. Und damit würde ich sagen, machen wir aber nicht die langen Parts der Folge, sondern die kürzesten, nämlich die Insta-Posts von der Tagesschau. Und die gehen fast alle um die EM, deswegen gehen wir da nur einmal ganz fix durch.
Auf Platz 1 ist die Online-Petition zur Wiederholung des EM-Viertelfinales, also zwischen Spanien und Deutschland. Über 300.000 Leute haben die Petition unterschrieben. Hintergrund ist das Handspiel vom spanischen Spieler Marc Cucurella gegen Deutschland. Cucurella hat den Ball mit der Hand berührt. Schiedsrichter Anthony Taylor hat aber entschieden, dass es kein strafbares Handspiel war. Und deswegen wird so eine Petition da auch vermutlich nichts bringen. Das ist nämlich eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters und die sind nicht anfechtbar.
Was ist das eigentlich mit den Petitionen, diese EM? Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Petitionen wie noch nie. Auf Platz 2 ist die Reaktion von Niklas Füllkrug nach dem EM-Aus gegen Spanien. Der Fußballnationalspieler hat sich nämlich bei den Fans für die Unterstützung beim Heimturnier bedankt und er hat gesagt, dass er traurig ist, dass es jetzt vorbei ist und irgendwie, er ist ja sowieso so ein unglaublicher Sympathieträger. Aber ich finde, alle aus der Nationalmannschaft haben einfach auch, also auch neben dem Platz diesmal eine super gute Performance hingelegt und waren einfach sympathisch und cool und es war alles sehr professionell.
Außerdem gab es bei der EM einen Streaming-Rekord laut Vodafone. Nach dem Spiel Deutschland-Spanien und dem Handspiel vom spanischen Spieler Marc Cucurella wurden in Deutschland so viele mobile Daten verbraucht wie noch nie. Da haben sich anscheinend richtig viele Menschen Wiederholungen angeschaut oder gegoogelt, wieso das jetzt kein Foul war und es kein Elfmeterschießen gab.
Ja, ich habe das auch gegoogelt, also ich bin schuldig. Und als Platz 4 ist noch eine besondere Aktion für Toni Kroos. Für ihn ist nämlich nach der EM Schluss. Er hat seine Fußballkarriere beendet. Um ihn zu ehren, haben dann hunderte EinwohnerInnen von Greifswald sich am Montag auf dem Marktplatz seiner Geburtsstadt versammelt. Sie haben gemeinsam den Namen Toni sowie seine Rückennummer 8 geformt. Und ja, auch Thomas Müller hat ja gesagt, dass er nicht mehr bei internationalen Turnieren antreten will. Ich glaube, Manuel Neuer ist da noch so ein bisschen offen. Ob der schielt schon noch auf die WM 2026. Das wird noch spannend.
So, und auf Platz 5 geht es mal nicht um die EM, sondern ums begleitete Trinken. Das würde der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gerne verbieten. Denn heute dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Bier, Wein und Sekt trinken, wenn sie zusammen mit ihren Eltern oder Sorgeberechtigten in einer Bar oder im Restaurant sind. Ich wusste das nicht. Es ist richtig
heftig.
Was, das
ist deutsches Kulturgut, dass man das machen darf ab 14?
Ich hab gedacht, Leute machen das einfach so, wenn die Eltern dabei sind.
Also ich wusste, dass man das, glaube ich, zu Hause machen darf. So, ich glaube, das ist ja, das im haben wahrscheinlich viele. Ja, im Restaurant fände ich es auch weird, wenn man so seinem 14-jährigen Kind einfach so ein Bier bestellt. What?
Naja, Lauterbach sagt, das würde gesundheitspolitisch gar keinen Sinn machen, weil Alkohol ja für Jugendliche trotzdem super gefährlich bleibt, auch wenn da eine erwachsene Person daneben mittrinkt. Ja, in den Kommentaren sind auf jeden Fall sehr viele Leute einverstanden.
Ich glaube ja auch, dass der Grund dafür, dass das für Eltern erlaubt ist, ihren Kindern Bier zu bestellen, weniger ist, dass es dann weniger Gesundheits Probleme mit sich bringt, sondern eher, dass dann der Staat halt sich raushalten soll, was die Eltern mit ihren Kindern machen. Aber ich würde trotzdem auch sagen, Kinder zu schützen und Jugendliche zu schützen, ist vielleicht eine gute Idee.
Absolut. Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen uns auf die anderen News.
Wir müssen eine kleine Warnung aussprechen. In dem folgenden Beitrag geht es um Gewalt gegen Frauen. Und zwar, wenn ihr die Influencer-Welt verfolgt, dann werdet ihr merken, es gibt gerade so viel Drama wie noch nie, um das mal vorsichtig auszudrücken. Normalerweise reden wir jetzt nicht so ultra viel darüber, weil wir uns halt nicht als Gossip-Format verstehen und da ja auch einfach viele Vorwürfe genannt werden, die wir kaum überprüfen können. Im aktuellen Fall halten wir es aber trotzdem für sinnvoll, kurz auf die Story zu schauen.
Es geht um Moist, der ist Influencer und Deutschrapper und er hat sich schon vor einigen Jahren einen Namen mit Rapper-Interviews gemacht, hat dann selbst Songs released und hatte schon relativ viel Einfluss. War allerdings auch immer schon umstritten. Zum Beispiel hat er letztes Jahr bei dem Erdbeben in Syrien und der Türkei Spenden gesammelt und ein Vorwurf ist, dass er dieses Geld veruntreut haben soll. Also es soll nie bei den Erdbebenopfern angekommen sein.
Und diese Woche steht er im Fokus der Aufmerksamkeit, weil seine Ex-Frau heftigste Vorwürfe gegen ihn erhebt. In mehreren Insta-Videos erzählt sie von ganz, ganz schlimmen Situationen, wie sie als quasi Sklavin behandelt worden sei, krass getäuscht wurde, zum Beispiel, weil ihr verschwiegen wurde, dass Moist schon ein Kind hatte und dann selbst die Mutter sie mit angelogen hat. Und sie macht da wirklich harte und viele Vorwürfe. Vor allem erzählt sie von extremer häuslicher Gewalt. So harter Gewalt, dass sie fast gestorben wäre.
Allem ging immer mehr auf mich los. Er hat mehrfach auf mich eingeschlagen, meinen Kopf gegen den Boden geschlagen. Er hat mich aufgestellt, mich am Hals gepackt und wieder von oben auf den Boden geschlagen. In dem Moment war mir schon klar, okay, er wird mich umbringen, es ist vorbei.
Sie zeigt auch Bilder von ihren Verletzungen. Moist selbst hat danach auch ein Video-Interview gegeben und bestätigt letztlich, dass er sie fast totgeschlagen habe. Und diese ganze Situation ist wirklich extrem hart.
Im Internet solidarisieren sich viele mit der Ex-Frau. Es gibt aber auch immer noch relativ viele Leute, die Moist verteidigen. Sie sagen zum Beispiel, dass sie fremdgegangen wäre. Dem widersprechen zwar die Beteiligten, manche scheinen das aber trotzdem für einen legitimen Grund für Gewalt zu halten. Und das zeigt vielleicht, was für eine Community Moist sich da aufgebaut hat. Und das macht es auch wichtig, darüber zu sprechen, sagt Gisem. Sie ist Moderatorin im Funkformat Beyond Gossip und ordnet da solche Gossip-Themen gesellschaftlich ein.
Es ist wichtig, dass wir auf solche Themen wie Moist und seine Ex-Frau schauen, weil sie auf tiefe gesellschaftliche Probleme hinweisen. Moist hat seit Jahren ein eindeutig frauenfeindliches Weltbild propagiert. Auf Plattformen wie YouTube und TikTok ist er ja auch schon gesperrt. Auf Instagram kann er weiterhin seine Botschaften verbreiten, obwohl er klar zur Gewalt aufruft. Ich finde es besorgniserregend, wenn Leute und teilweise sogar Journalisten, wie ich gesehen habe, sagen, dass das Ganze ja Privatsache sei. Weil die Betroffene, Moist Ex-Frau, hat sich ja an die Öffentlichkeit gewandt. Wahrscheinlich, weil sie sich hilflos und alleine gelassen fühlt. Wir haben hier einen deutlichen Hinweis auf die Systematik hinter Gewalt gegen Frauen. Und ich finde, dass es unsere Verantwortung ist, solche Themen anzusprechen und zu beleuchten. Wir müssen ja zeigen, dass wir uns für Betroffene einsetzen und auch gegen die Normalisierung von Gewalt und Frauenfeindlichkeit eintreten. Nichts schützt Täter mehr als Schweigen. Heißt ja im Umkehrschluss, wenn wir das Schweigen brechen, können wir zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass solche Verhaltensweisen zumindest nicht weiter toleriert werden.
Gisem von unserem Format Beyond Gossip war das. Das Thema Gewalt in Partnerschaften ist gerade leider insgesamt wieder super präsent. Vor kurzem erst ist der Lagebericht der Bundesregierung dazu erschienen und der zeigt, dass alleine 2023 die Anzahl der Opfer von Partnerschaftsgewalt zugenommen hat. Mehr als 250.000 Menschen in Deutschland sind Opfer von häuslicher Gewalt gewesen im letzten Jahr allein und 70% der Opfer sind Frauen.
Unwahrscheinlich hat jeder schon mal diese Statistik gehört. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet. Das ist leider mehr geworden. Mittlerweile dauert es statistisch nur noch 2,3 Tage, bis eine Frau von ihrem Partner getötet wird. Diese Femizide werden immer mehr und das ist richtig krass. Wir finden es deswegen wichtig, der Ex-Frau von Moist zuzuhören und darauf hinzuweisen, wie wichtig das Thema ist und wie hart Menschen darunter zu leiden haben. Das Bundeskriminalamt sagt zur häuslichen Gewalt nämlich auch, das Dunkelfeld ist immer noch riesengroß. Viele melden die Gewalt nicht bei der Polizei. Dabei ist es so wichtig, das zu tun. So, wir haben jetzt wirklich schon länger nicht mehr über den Krieg in der Ukraine gesprochen und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es da besser geworden ist. Es ist immer noch eine fatale Situation. Diese Woche hat Russland die Ukraine wieder extrem bombardiert und dabei sind insgesamt über 30 Menschen gestorben und über 130 verletzt worden. Was aber gerade die halbe Welt schockiert, ist der Angriff auf das größte Kinderkrankenhaus der Ukraine, das mitten in Kiew liegt. In dem Krankenhaus werden sehr kranke Kinder versorgt, darunter auch viele, die zum Beispiel Krebs haben. Das Gebäude wurde von einer Rakete getroffen und sehr stark zerstört. Mindestens 2 Pflegekräfte sind dabei ums Leben gekommen. Viele Kinder wurden verletzt. Die Aufräumarbeiten laufen gerade noch weiter. Das sind die schlimmsten Angriffe seit Kriegsbeginn, sagte Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.
Das ist wirklich so brutal, ey. Die Ukraine und die UN, die sprechen von einem direkten Angriff aus Russland. Es gäbe eindeutige Beweise, dass es eine russische Rakete, also ein russischer Marschflugkörper war und der auch aus Russland abgeschossen wurde. Bei der Tagesschau hieß es auch, dass das Hochpräzisionsraketen sind. Also es hat sich so angehört, als hätten Russland bewusst das Kinderkrankenhaus angegriffen. Russland streitet diese Vorwürfe aber natürlich komplett ab und versucht der Ukraine die Schuld für den Angriff in die Schuhe zu schieben. International hat der Angriff sehr viel Empörung ausgelöst. Auch aus Deutschland kam aus Politik und Gesellschaft viel Solidarität. Wir haben uns danach gefragt, wie es jetzt eigentlich gerade allgemein in der Ukraine und im Krieg gegen Russland aussieht. Und das wollen wir mal nachfragen bei Alisa Jung. Sie ist ZDF-Korrespondentin und aktuell in der Ukraine. Hi Alisa.
Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
Danke dir, dass du mit uns sprichst. Wie ist denn da gerade die Lage eigentlich an diesem Krankenhaus?
Am Krankenhaus selbst sind, das ist immer wieder hier so bewundernswert, man kann da wirklich nur drüber staunen, sind also ja wirklich schon kurz nach dem Angriff die Aufräumarbeiten losgegangen. Und die sind jetzt auch schon sehr weit fortgeschritten. Das ist das, was einen hier immer wieder so erstaunt und was natürlich auch so bewundernswert ist, mit was für einer Kraft die Menschen hier weitermachen. Weitermachen müssen natürlich auch, das Leben geht ja auch weiter. In dem Falle waren ja auch ganz konkret einfach viele kleine Patienten, schwer kranke Patienten. Auf der Straße saßen sie und mussten ja auch direkt weiter versorgt werden. Am Freitag findet in Kiew eine Gedenkveranstaltung statt, auch für die Opfer dieses Angriffs und auch eben für die Opfer und die Verletzten bei dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus. Die Kinder, die sind jetzt inzwischen auf mehrere Krankenhäuser im Stadtgebiet von Kiew verteilt. Und die Ärzte, die ja selber unter Schock sind, die selbst also diese Kinder im Krankenhaus behandelt haben, ganz rührend, wie die jetzt natürlich auch sich kümmern und trotzdem von Krankenhaus zu Krankenhaus gehen und die neuen Ärzte darüber briefen, wie die Kinder behandelt werden sollen. Meine Kollegin in Kiew, unsere Producerin, die hatte auch die Möglichkeit, mit einer Mutter und mit einer Tochter zu sprechen, die unter den Trümmern mehr oder weniger eingequetscht begraben war, es da rausgeschafft hat, eine junge Dialysepatientin, die wartet seit 2 Jahren auf eine neue Niere und war eben gerade zum Moment des Angriffs zur Dialyse angeschlossen, wie ganz viele andere Kinder mit ihr. Das heißt, die war an Schläuchen zur Blutwäsche angeschlossen und dann mussten die Kinder dort in diesem Rubble, in diesen Trümmern, von den Schläuchen befreit werden, da rausgebracht werden. Der Arzt hat sie also in ihren Armen, weil sie sitzt im Rollstuhl, sie kann gar nicht laufen, rausgetragen. Es ist eine ganz traumatische Geschichte. Die Mutter dachte, sie hätte es gar nicht überlebt. Also wirklich furchtbare Szenen.
Ganz furchtbar.
Ja, ganz schlimm. Und die hat es geschafft. Die hat überlebt, die Kinder haben überlebt und werden jetzt eben dann in anderen Krankenhäusern weiter behandelt. Aber trotz allem ist das eine krasse Sache, weil das war wirklich das wichtigste Kinderkrankenhaus der Ukraine, insbesondere spezialisiert auf Dialysepatienten, auf Krebspatienten. Die brauchen ja auch eine spezielle Therapie. Und das ist jetzt natürlich ja sehr hart, sehr schlimm, dass diesen kleinen Menschen natürlich passiert ist. Was für ein Trauma. Die werden psychologisch betreut. Viele haben einfach noch gar nicht sprechen können, auch kurz danach mit ihren Eltern noch nicht mal sprechen können.
Heftig, ja. An dieser Stelle auf jeden Fall hoffentlich das Beste für diese Kinder und deren Familien. Russland greift jetzt schon seit 2 Jahren aus der Luft an. Warum ist dieses Mal das nochmal irgendwie zerstörerischer und heftiger?
Diese Angriffe oder solch zerstörerische und heftige Angriffe, wir haben die schon häufiger gesehen. Also neu ist das nicht, aber natürlich ist das jetzt besonders schockierend. Ein Kinderkrankenhaus, klar. Aber was vielleicht neu ist oder worüber wir sprechen können, Russland lernt natürlich auch dazu, passt also seine Taktik an, wie sie hier am besten, am effektivsten angreifen können. Was beobachtet man jetzt hier also in der Ukraine seit geraumer Zeit? Man beobachtet, dass viele Aufklärungsdrohnen oder Spätdrohnen, Spionagedrohnen kann man die auch nennen, von Russland vermehrt jetzt wieder eingesetzt werden, in die Städte geschickt werden. Die gibt's auch schon seit Beginn des Krieges, aber man hat das jetzt eben vermehrt wieder beobachtet. Russland späht also aus, wo steht die Luftabwehr, beziehungsweise wo steht sie nicht? Weil das ist natürlich interessant dann für diese russischen Angriffe. Wo können die Raketen durch? Wo quasi haben sie den maximal größten Erfolg, wenn man das mal so zynisch sagen möchte. Und außerdem, was sich auch beobachten lässt, worauf die Ukraine jetzt ja auch reagieren muss, ist, Russland schickt diese Drohnen und auch die Raketen eine ganze Weile in einem Tiefflug, also in einem sehr, sehr tiefen Flug durch das Land, durch die Städte, durch die Gegend. Und wenn die besonders tief fliegen, dann sind die teilweise auch fast gar nicht zu erkennen, zu erfassen. Das macht sie natürlich besonders tödlich, besonders gefährlich. Das heißt, die Ukraine natürlich appelliert ja auch schon so lange und jetzt auch natürlich nochmal besonders, dass sie so dringend die Luftabwehr braucht, und zwar ganz besondere Luftabwehr braucht, ganz besonders gute, ganz besonders moderne, Stichwort Patriot-Systeme, Luftabwehrsysteme, nach denen die Ukraine fragt, die jetzt auch teilweise ja zugesichert worden sind. Teilweise sind neue Systeme, wir sind ihr versprochen worden von den westlichen Partnern, aber eben auch nicht so viele, wie die Ukraine gerne hätte. Sie hat nach 7 neuen Systemen gefragt, soll jetzt aber eben 5, meine ich, bekommen. Und wenn es nach der Ukraine ginge, hätte sie im besten Falle 25. Warum? Weil das ganze Land eben angegriffen wird. Es ist ja nicht nur die Front, auf die wir schauen müssen, immer wieder auch über die wir berichten müssen. Es sind Angriffe aufs Hinterland, und zwar auf die gesamte Ukraine, die Russland fährt und auf die Russland zielt. Und es sind Angriffe auf Zivilisten im Hinterland. Das sind keine Soldaten, das sind keine zivile, das sind keine militärischen Ziele, das sind zivile Ziele, die dabei immer wieder getroffen werden. Das muss man ganz klar sagen. Russland führt einen Krieg auch gegen die Zivilisten der Ukraine.
Das ist voll gut, dass du es nochmal so klar einordnest. Ich finde jetzt halt, so wie du das beschreibst, klingt es ja so, als hätte Russland gerade wieder eine Oberhand und würde, also so das Heft des Handelns in der Hand. Es gab ja auch Zeiten, wo die Ukraine eigentlich sehr stark in der Verteidigung war. Wie sieht denn da die allgemein, ja?
Jetzt haben wir hier gerade einen Luftalarm bekommen. Das passiert mehrfach am Tag im ganzen Land. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Das ganze Land ist ja auch von diesen Luftalarm, Raketenalarm betroffen. Was heißt das jetzt? Das heißt, ich habe gerade nachgeschaut, bei Telegram informiere ich mich da, es ist ein russisches Flugzeug in der Luft. Das heißt, dann wird der Alarm auch schon so großflächig ausgelöst, dass einfach das Land gewarnt ist, weil dieses Flugzeug eben eine Kinjal-Rakete bei sich tragen könnte. Das ist diese sehr, sehr schnelle Rakete, wenn die abgeschossen wird, hat man halt einfach wenig Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Und es ist ja auch nicht klar, was oder wen die treffen soll. Deswegen würde ich mich jetzt mal in den Keller des Hotels setzen, um mit euch weiter zu sprechen. Und es kann auch sein, dass der Alarm auch so auch gleich schon wieder vorbei ist.
Und das heißt, also wir haben jetzt das Interview kurz unterbrochen und du bist jetzt im Keller bei dir im Hotel.
Ich bin jetzt
oder?
Mal runter in den Keller gegangen, damit ich das mit euch in Ruhe zu Ende führen kann. Das kann sein, dass das hier jetzt gar nichts für mich im Süden bedeutet. Das kann sein, dass aber tatsächlich ja danach auch vielleicht noch ein viel konkreterer Alarm für mich hier im Süden in Odessa käme. Und damit wir in Ruhe weitersprechen können, machen wir das jetzt einfach mal aus dem Keller weiter.
Ich finde es auf jeden Fall krass mutig, ey, wie du da in dieser Kriegssituation einfach bist als Journalistin und da so völlig abgezockt in den Keller gehst, wenn mal eben ein Luftalarm kommt. So, ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen. Deswegen großer Respekt an dich. Jetzt aber nochmal zu der allgemeinen Einordnung, weil jetzt, wo du es die ganze Zeit so erzählt hast, für mich wirkt es halt so, als hätte Russland gerade total das Oberwasser bekommen, und es gab ja auch mal Zeiten in dem Krieg, wo die Ukraine eigentlich ziemlich stark verteidigt hat und es dann nicht so klar war, wie es jetzt weitergeht. Kann man das sagen, dass Russland gerade wirklich dominiert, und wie ist denn die allgemeine Situation gerade?
Ich finde das tatsächlich schwer zu sagen, weil wirklich in dem Falle, je nachdem, mit wem man spricht, es gibt ja inzwischen auch so viele Militärexperten, die sich immer wieder und jeden Tag zu dieser Lage hier äußern. Als Militärexpertin würde ich mich nicht bezeichnen, sondern eben als jemand, eine Reporterin, die hier hinfährt, um vor allem über die Auswirkungen für die Menschen dieses Krieges hier zu berichten. Ob Russland jetzt gerade die Oberhand hat oder nicht, finde ich auch deshalb schwer zu sagen, weil es sich ja gerade dann doch verhältnismäßig wenig tut an der Front. Also es gibt da ja immer wieder auch diese Phasen des Stillstands. Es gibt diese eine Stadt, das sind ja auch ja kleinere Städte, oftmals da im Osten, von denen man vielleicht vorher noch nicht gehört hat, wo jetzt aber vielleicht die Ohren klingeln. Also Chassiv-Yar ist eine Stadt, ein Ort, der in den letzten Wochen eben immer wieder Thema war, weil er so heftig umkämpft ist. Und wenn man sich auch Bilder von dort anschaut, Drohnenbilder, sieht man, wie viel da schon zerstört wurde. Und da haben eben die Russen einen Fortschritt gemacht, in der Tat. Und das ist natürlich auch beunruhigend. Das ist beunruhigend für die ganzen Menschen im Osten. Was würde das bedeuten, wenn sie dort eben weiter erfolgreich Stück für Stück voranschreiten? Wenn sie dann eine zentrale Straße erreichen würden, würde das natürlich auch bedeuten, sie könnten auch andere Ortschaften dort erreichen. Nichtsdestotrotz, auch die Ukraine hat immer wieder Erfolge. Deswegen finde ich es eben so schwer zu beurteilen. Und es ist ein Krieg, wo es immer wieder vor zurück geht. Also empfinde ich das eigentlich eher als so eine 50-50-Situation, wenn man das jetzt mal hier so nüchtern sagen möchte. Was in der Tat stimmt, und das hatten wir ja jetzt auch schon eingangs thematisiert, dass diese Luftangriffe, diese Angriffe aus der Luft auf das Hinterland in den letzten Tagen wieder besonders heftig waren. Und dieser Schock natürlich auch mit dem Treffer auf die Kinderklinik oder mit der Beschädigung des Kinderkrankenhauses. Und deswegen fühlt sich das natürlich auch gerade ziemlich schrecklich an. Und ja, klar, Russland hat die Lufthoheit. Das kann man ganz klar sagen, hatte schon immer in diesem Krieg die Lufthoheit. Und es wäre für die Ukraine natürlich essentiell, die zurückzugewinnen. Was würde das bedeuten? Die Ukraine fordert eben nach diesen Luftabwehrsystemen, nach den Verteidigungssystemen, damit sie ihren Himmel besser kontrollieren kann. Weil im Himmel fliegt ja einfach so viel hier. Hier fliegen dann ja manchmal zur gleichen Zeit diverse Raketentypen, Drohnen, Kampfdrohnen und eben Spähdrohnen. Also dann ist da alles möglich in der Luft und die Luftabwehr, die kommt da eben an ihre Grenzen. Und die Ukraine möchte auch von den westlichen Partnern, hat ja jetzt auch, wurde ja verkündet, dann final die Zusage der USA, die F-16 Kampfflugzeuge so gerne haben, damit sie, wenn sie den Himmel besser unter Kontrolle hat, durch die Luftverteidigung sich dann auch besser selbst wehren kann. Das könnte sie mit solchen Kampfflugzeugen wie der F-16 eben tun, aber natürlich, dass die dann auch sicher genutzt werden können, dafür braucht sie einfach mehr Kontrolle zunächst mal.
Wir haben das Thema gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Diese Woche ist ja auch gerade der NATO-Gipfel, also ein Treffen des Verteidigungsbündnisses der westlichen Länder. Und da geht es natürlich auch um Russland. Wie ist denn da jetzt gerade die Position der Ukraine? Ich kann mir jetzt vorstellen, die Ukraine hätte natürlich gern mehr Waffen und mehr Unterstützung. Was genau sagen die denn zu Deutschland, den USA und den anderen Ländern?
Die Ukraine möchte gerne, fragt nach, appelliert an den Westen, dass sie unterstützt wird, ganz klar im Bereich der Luftabwehr. Da wurden Zusagen gemacht. Da wurden eben Zusagen gemacht für neue Patriot-Abwehrsysteme, diese modernsten und besten Systeme, auch für andere wie IRIS-T. Aber Patriot ist auf jeden Fall das Wertvollste. Und es sind eben nicht so viele, wie die Ukraine gerne hätte. Das heißt, Zelensky kann damit bedingt zufrieden sein. Klar, jede Hilfe, jede Unterstützung ist gut und wichtig. Aber die Ukraine weiß ja jetzt eben nach über 2 Jahren auch, ja, wie sie an ihre Grenzen kommt. Warum kommt sie auch an ihre Grenzen? Weil es bringt auch der Ukraine natürlich nichts, wenn Waffen und Waffensysteme geliefert werden, aber die Munition dafür dann plötzlich ins Stocken kommt und fehlt. Deswegen ist für die Ukraine hier auch immer wieder das Thema, gibt es ausreichend Munition? Kann der Westen auch ausreichend Munition liefern? Das war in den letzten Monaten, in den letzten 2,5 Jahren, also immer wieder ein Problem, was die Ukraine da auch mit dem Rücken an die Wand gebracht hat. Und insofern möchte die Ukraine natürlich jetzt auch bei dem NATO-Gipfel ganz klar auf ihre Situation und auf die Dringlichkeit aufmerksam machen und für die Ukraine auch wichtig natürlich eigentlich eine langfristige Perspektive. Denn auch hier weiß man natürlich, dass im November in den USA gewählt wird, dass da im Zweifel ein möglicher neuer Präsident Donald Trump heißt, der schon angekündigt hat, am liebsten hätte er überhaupt nichts mehr mit der NATO zu tun. Und davor hat man hier natürlich Angst, klar. Und deswegen möchte man jetzt versuchen, irgendwie eine langfristige Perspektive und langfristige Zusagen von den westlichen Partnern zu bekommen, weil man natürlich auch ganz klar weiß, was das bedeutet, sollte es einen Machtwechsel in den USA geben.
Alisa Jung berichtet für das ZDF aus der Ukraine. Vielen Dank dir, Alisa.
Danke dir. Diese Woche haben sich richtig viele in der EU über den ungarischen Präsidenten Viktor Orban aufgeregt. Viktor Orban war diese Woche auf einer selbsternannten Friedensmission unterwegs. Er ist nach Kiew zu Zelensky, dann nach Moskau zu Putin, dann nach Peking zu Xi Jinping und am Ende noch nach Washington gereist. Auf dieser selbsternannten Friedensmission will er die Chancen für einen Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau ausloten, wie er selber sagt zumindest. Erstmal unspektakulär als Ungarischer Ungarns Ministerpräsident kann er ja Staatsreisen machen, wie er will.
Genau, aber das Ding ist, dass er seit dem 1. Juli, also Ungarn, seit dem 1. Juli den Vorsitz im Rat der EU übernommen hat. Der wird immer alle 6 Monate so rumgegeben zwischen den Mitgliedstaaten und jetzt ist halt Ungarn einfach dran. In der Zeit leitet der Vorsitz dann die Sitzungen des Rates und vertritt den Rat gegenüber den anderen EU-Organen. Der Vorsitz ist eigentlich nicht für eine Person oder so und schon gar nicht jetzt der jeweilige Staatschef. Aber die EU wirft Orbán jetzt eben vor, die Grenzen da verwischt zu haben zwischen dem, was er als Chef von Ungarn macht und was er als Chef vom Rat der EU macht. Also er hat jetzt quasi zufällig dieses Amt inne und das nutzt er eben so ein bisschen aus und nimmt das ein bisschen sehr ernst und spricht da eben für die EU, obwohl er da gar nicht das Mandat für hat. Orbán bestreitet das, aber auf den Fotos zum Besuch in Russland, die Orbán veröffentlicht hat, war unten rechts das Logo der ungarischen Ratspräsidentschaft zu sehen. Und ein wichtiger Punkt war auch noch, dass alle eben sehr überrascht waren von dieser Reise. Also er hatte diese ganze Reise mit den anderen Ländern der EU vorher gar nicht abgesprochen und sogar geheim gehalten.
Abgesehen davon ist Orbán einfach nach Russland zu Putin gereist, also gerade Feind Nummer 1 der EU. Das war jetzt auch das erste Mal seit 2020, dass ein Ministerpräsident von einem EU-Land sich mit Putin getroffen hat. Außerdem hat die EU Sanktionen gegen Russland verhängt und steht ganz klar auf der Seite von der Ukraine. Naja, alle außer Ungarn halt. Orbán ist als Freund von Putin bekannt und hat auch schon mal EU-Hilfen für die Ukraine blockiert. Deswegen ist es auch eigentlich so überraschend, dass er dann ausgerechnet zuerst in der Ukraine war. Insgesamt gab sich Orbán praktisch als neutraler Vermittler zwischen Europa und der Ukraine einerseits und Russland andererseits. Mehrere EU-DiplomatInnen sind jetzt der Meinung, Orbán hätte die EU mit den Reisen in ziemlich schlechtes Licht gerückt. Sie sagen, Orbán hatte nicht das Recht, in Moskau für die EU zu sprechen. Und auch Olaf Scholz hat nochmal ganz deutlich gesagt, Orbán war nicht als Vertreter der EU in Moskau, sondern als Vertreter Ungarns.
Genau, und Orbán war aber ja auch noch in China. Da sagt er, das wäre wichtig gewesen, weil ihm China wichtig ist, um Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. ExpertInnen sagen dazu aber, dass Orbán vor allem wegen der wirtschaftlichen Beziehung zwischen Ungarn und China dahin gereist sei. Natürlich darf Orbán eben auch ohne Absprache nach China reisen. Er ist ja, wie gesagt, der Staatschef von Ungarn. Aber in dem Kontext der Reise nach Moskau und weil Xi Jinping bei dem Krieg ja eher auf der Seite von Putin steht, sehen eben viele Leute in der EU diese Reise auch super kritisch. Deswegen forderten einige Anfang der Woche auch, dass Ungarn diese EU-Ratspräsidentschaft wieder weggenommen werden soll. Aber offenbar hat Orbán dann am Mittwoch eine Standpauke in Brüssel bekommen. Bisher behält er die Ratspräsidentschaft aber und diese Standpauke war wohl eher so als gelbe Karte für ihn gemeint.
Eine Standpauke also in der EU?
Ja, eine Standpauke. Sie haben ihm die Leviten gelesen. Das Deutschland-Ticket wird 2025 sehr wahrscheinlich teurer. Das haben jetzt die VerkehrsministerInnen der Länder entschieden. Um wie viel genau, das weiß man noch nicht. Das wollen die MinisterInnen dann eben nach der Sommerpause besprechen. Sie wollen aber, dass der Ticketpreis auf jeden Fall attraktiv bleibt, wie sie es sagen. Was attraktiv genau bedeutet, das ist so ein bisschen die Frage. Früher hat ja das Ticket mal 9 Euro gekostet. Like, wer es noch kennt. Und jetzt eben 49 Euro. Dieser Schritt war damals schon für viele als zu teuer angesehen. Deswegen gibt es jetzt auch viel Kritik für diese erneute Preiserhöhung. Auch wenn man dazu sagen muss, es war von Anfang an eigentlich klar, dass es irgendwann teurer wird. Deswegen hat man es ja auch Deutschland-Ticket genannt und eben nicht einfach 49-Euro-Ticket. Eben genau mit diesem Hintergedanken, dass man es dann leicht den Preis auch wieder anpassen kann. Und ich bin ehrlicherweise überrascht, dass es so lange gedauert hat, jetzt bis der Preis erhöht wird. Ich dachte, direkt im zweiten Jahr wird es teurer.
Ja, ist auch klar, dass sich das viele beschweren. Das größte Problem bei dem Deutschland-Ticket ist auf jeden Fall die Frage, wer finanziert das Ganze? Jetzt gerade ist es so, dass es 50-50 vom Bund und von den Ländern finanziert wird. Die geben jeweils 1,5 Milliarden Euro aus. Über dieses Geld haben die damals schon monatelang gestritten, weil die Länder mehr Geld vom Bund haben wollten. Daran hat sich nichts geändert, aber momentan kommt noch ein Punkt dazu und zwar, wie das Ticket noch dieses Jahr finanziert wird. Das aktuelle Ticket gibt es jetzt seit Mai 2023 und Mai 2023, das war ja eigentlich mitten im Jahr. Dadurch haben Bund und Länder für das Ticket kein Geld von Januar bis Mai ausgegeben und sich damals gesagt, super, diese Einsparungen packen wir in den Finanzierungstopf von 2024. Dafür muss aber erstmal ein Gesetz, das Regionalisierungsgesetz, geändert werden und das hat die Bundesregierung eben noch nicht finalisiert. Das könnte jetzt aber doch noch in den nächsten Wochen passieren.
Willkommen in der deutschen Welt der Bürokratie. Hey, da kommt aber jetzt auch noch ein zweites Problem dazu. Der Bund will nämlich für die nächsten Jahre seinen Beitrag zum Deutschlandticket auch noch einkürzen. Und das heißt dann halt, dass das fehlende Geld durch eine Erhöhung der Ticketpreise reinkommen muss. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade so, das Deutschlandticket, das war ja genauso erfolgreich, weil es so einfach ist und weil es eben für die meisten auch bezahlbar ist. Über 20 Millionen Menschen haben sich eins gekauft und das ist aber eben nicht genug, damit die Verkehrsverbünde davon leben können, weil die normalen Tickets natürlich einfach sehr viel teurer sind und sie damit halt mehr verdient haben. Und das Problem ist aber auch, wenn sie jetzt die Preise anheben, dann kaufen wahrscheinlich noch mal weniger Leute das Ticket. Und auf Social Media haben manche jetzt Sorgen, dass das so eine Art Teufelskreis wird. Also Ticket wird teurer, dann kaufen weniger Leute das Ticket, dann wird es noch mal teurer, dann kaufen es noch mal weniger und so weiter, bis dann am Ende das Ticket vielleicht komplett verschwindet. Ob das so weit kommt, wissen wir natürlich nicht, aber das ist so eine Sorge, die viel besprochen wird.
Da wurde jetzt ja auch gerade im letzten Monat eine Umfrage gemacht, und zwar vom Fraunhofer Institut. Und die haben gefragt, wie viel die Leute bereit sind, für das Ticket zu zahlen. Da kam raus, die 49 Euro finden die Befragten mittlerweile zumindest akzeptabel, aber 53 Euro wären schon teuer und 75 Euro zu teuer. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat vor einer zu großen Preiserhöhung gewarnt. Der Verband empfiehlt maximal 5 Euro, da würden die meisten noch dabei bleiben, sagen sie. Wir halten euch dabei auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Hast du denn ein Deutschlandticket?
Ich habe ein Deutschlandticket.
Ich habe auch ein Deutschlandticket. Wie viel teurer würdest du mitgehen?
Also es ist ja so, dass es bei uns auch von der Arbeit so ein bisschen gefördert wird. Deswegen zahlen wir sowieso schon nicht das ganze Geld. Aber ich würde sagen, ich glaube, so 10 Euro würde ich schon mehr zahlen, persönlich.
Habe ich auch gedacht, aber 75, als ich die Zahl gelesen habe, habe ich auch gedacht, das wäre mir auch viel zu teuer. Oh Gott, 75 Euro ist mir zu viel. Und da kommt natürlich auch immer das Argument dazu, dass das ja eine Subvention letztlich, also klar, der Staat zahlt viel dazu, aber es ist eine Subvention für klimafreundliches Reisen. Und es gibt ja auch sehr viele Subventionen für klimaschädliches Reisen, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, was alleine, glaube ich, über 3 Milliarden Euro kostet. Deswegen, ich persönlich finde es gut, wenn man klimafreundliche Alternativen unterstützt.
Absolut.
Und da ist so ein Deutschlandticket natürlich eine coole Idee.
Er würde mich interessieren, was die anderen hier im Podcast sagen, also unsere HörerInnen, ihr alle da draußen. Lasst uns doch eine Umfrage machen und gucken, wie viel ihr bereit wärt zu zahlen. Also hier unten einfach in der Folge bei der Umfrage mitmachen. Achtung, in der folgenden News geht es um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt einfach zum nächsten Thema in den Shownotes. Da sind die ganzen Timecodes drin.
Letztes Jahr wurden in Deutschland so viele Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche angezeigt wie noch nie. Über 16.000 Fälle hat das Bundeskriminalamt insgesamt registriert. Das sind so unfassbar hohe Zahlen, umgerechnet 54 Kinder pro Tag. In den allermeisten Fällen waren die Opfer weiblich und die TäterInnen männlich. Und ja, die Opfer sind zum Teil sehr, sehr jung. Über 2.000 der Opfer waren jünger als 6 Jahre. Und das ist so heftig.
Bei sexualisierter Gewalt müssen wir einmal kurz erklären, warum es da jetzt genau geht. Also es kann sich unter anderem um sexuelle Belästigung, Berührungen oder auch Anstarren handeln. Kinderpornografie gehört auch dazu. Es kann aber zum Beispiel auch Jugendpornografie sein, also wenn sich Jugendliche untereinander pornografisches Material von sich austauschen, also zum Beispiel News verschicken.
Genau, und außerdem suchen auch immer mehr TäterInnen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen über soziale Netzwerke. Diese Strategie wird ja als Online-Grooming bezeichnet oder Cyber-Grooming. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie dieses Grooming zum Teil aussehen kann, dann können wir euch die Doku von Steuerung F dazu empfehlen, an der Magda auch teilgenommen hat. Und ihr habt da ja so ein Selbstexperiment gemacht, was wirklich heftig ist und wirklich schwierig anzugucken. Und ich glaube auch, wie ihr das gedreht habt, das muss richtig heftig gewesen sein.
Ja, es war auf jeden Fall sehr schlimm am eigenen, also man weiß das ja, dass Kinder im Internet und Jugendliche im Internet gegroomt werden. Das am eigenen Leib so zu erfahren war heftig. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr die Doku guckt. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Was auf jeden Fall total besorgniserregend ist, in den letzten 5 Jahren haben die Zahlen immer weiter zugenommen. Also laut dem BKA liegt das unter anderem daran, dass mehr Fälle gemeldet und auch von der Polizei bearbeitet werden. Das ist ja grundsätzlich mal gut. Aber man muss das auch in Verhältnis setzen. Bei solchen Straftaten ist das Dunkelfeld immer extrem groß. Man weiß halt einfach nicht, wie viele Kinder und Jugendliche wirklich unter sexualisierter Gewalt leiden. Und es gibt da so eine Statistik, die dieses Dunkelfeld greifbarer macht. Die sagt, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder sitzen, die schon mal sexualisierte Gewalt erfahren haben. Das heißt, dass es extrem wahrscheinlich ist, dass jeder von uns mit Leuten in der Schule waren, die so eine schlimme Erfahrung machen mussten.
Für Betroffene ist es dann natürlich ultra schwierig, darüber zu reden. Das Thema ist ja einfach total schambehaftet und besonders junge Kinder wissen oft gar nicht, was ihnen da genau passiert. Und wenn sich Kinder trauen, sich Bezugspersonen anzuvertrauen, dann wird ihnen oft auch noch gar nicht geglaubt. Es gibt zum Beispiel eine Statistik, die besagt, dass Kinder im Schnitt 7 Erwachsenen von ihren Gewalterfahrungen erzählen, aber erst eben diese 7. Person reagiert dann überhaupt und tut was dagegen.
Ja, und deswegen ist es natürlich die Frage, was kann man denn für Betroffene genau tun? Also es gibt viele unterschiedliche Initiativen in Deutschland, die sich gegen sexualisierte Gewalt an Kindern einsetzen und Betroffenen helfen. Da gibt es zum Beispiel welche, die in Kitas und Grundschulen gehen und den Kindern beibringen, dass es nicht okay ist, wenn ihnen sowas passiert und wie sie Nein sagen können. Aber auch Erwachsene müssen für das Thema sensibilisiert werden und auch der Blick auf die TäterInnen muss sich einfach ändern. Das hat uns Heike Holz in einer Sprachnachricht erzählt. Sie ist Geschäftsführerin vom Petze-Institut in Kiel, die sich für Gewaltprävention einsetzen.
Als erster Schritt wäre sehr viel gewonnen, wenn endlich der Mythos des Fremdtäters durchbrochen werden würde. Allzu oft glauben Eltern, aber auch Fachkräfte, dass sie die Kinder schützen, indem sie sie vor Fremden warnen. Dabei wissen wir, dass dem nicht so ist. Wir wissen, dass die Täter und Täterinnen im Umfeld der Kinder und Jugendlichen sind. Wir wissen von Betroffenen und aus jahrelanger Forschung, dass sie ihre Taten vorbereiten, durchführen und vertuschen. Es geht also nur mit einer qualitativ hochwertigen Präventionsarbeit, die darauf setzt, diese Täterstrategien gezielt zu durchkreuzen, aufzudecken und da alles daran zu setzen, dass Kinder und Jugendliche sich frühzeitig Hilfe suchen können. Das bedeutet auch, dass Fachstellen endlich so ausgestattet werden, dass sie diese Arbeit auch gut tätigen können. Derzeit erleben viele Fachstellen eine massive Kürzung. Das bedeutet, dass wir in der Praxis auch weiterhin in Zukunft eher mit einem Anstieg der Zahlen rechnen.
In Frankreich ist die zweite Runde der Parlamentswahl vorbei und so richtig klar ist danach jetzt aber immer noch nicht, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise wie es jetzt mit Frankreich weitergeht. Die große Eilmeldung am Sonntag war ja, dass die rechtsextreme Partei Rassemblement National eben nicht die meisten Sitze im Parlament bekommen wird, wie das Prognosen eigentlich vorausgesehen hatten, sondern sie sind nach Sitzen nur auf Platz 3 gelandet mit rund 140 von 577 Sitzen. Damit sind es aber immerhin 50 Sitze mehr, als sie vorher hatten. Die meisten Sitze, nämlich rund 180, gingen an das Linksbündnis, das sich ziemlich kurzfristig aus Grünen, Sozialdemokraten, Kommunisten und Linkspopulisten zusammengeschlossen hatte. Und das Mittellager von Präsident Emmanuel Macron kommt mit rund 160 Sitzen auf Platz 2, hat aber echt sehr viele Sitze verloren. Es gibt jetzt also 3 große Blöcke als Ergebnis mit ungefähr gleich vielen Sitzen. Und das hat es so in Frankreich in dieser Form noch nie gegeben.
Genau, also das ist jetzt ziemlich ungewohnt, denn normalerweise ist es so, dass eine Partei oder ein Parteienzusammenschluss die absolute Mehrheit bekommt und dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen kann. Das geht jetzt nicht, stattdessen müssen Koalitionen geschmiedet werden und das scheint echt schwierig zu werden zwischen den 3 großen Playern. Also kurz gesagt, es ist super kompliziert und deswegen herrscht gerade auch so viel Unsicherheit, also wie es weitergehen soll, und darüber sprechen wir jetzt mit Julia Borutta aus dem ARD-Studio in Paris. Hi Julia.
Hallo, bonjour aus Paris.
Hi.
Frankreich muss ja jetzt so eine Koalition bilden. Aus deutscher Sicht würde ich sagen, welcome to our world. Also warum sagen bei Frankreich denn fast alle, dass das kaum möglich ist?
Ja, es gibt hier einfach keine Kultur der Koalition. Also zum Beispiel sagen hier ganz viele politischen Vertreter, wir machen doch keine Coalition des Contraires, also keine Koalition der Konträre, als wäre das die Eigenschaft einer Koalition. Der Kompromiss als solcher ist nicht positiv besetzt, sondern negativ besetzt. Im Deutschen würde ich sagen, ist ein Kompromiss, was man zusammen errungen hat. Das ist ja auch irgendwie was Befriedigendes. Und in Frankreich ist ein Kompromiss immer ein fauler Kompromiss. Da rückt man von seinen eigenen Positionen ab. Also das hat viel mit Kultur und Tradition zu tun. Und deswegen laufen jetzt hier auch immer so in den Fernsehsendern schon die Schalten nach Deutschland. Sagt doch mal, wie macht ihr das eigentlich dort? Wie funktioniert das bei euch? Und hier erleben wir jetzt tatsächlich dadurch, dass es eben, wie ihr schon beschrieben habt, keine klare Mehrheit gibt. Die große Frage ist, wer könnte überhaupt eine Koalition vorschlagen? Und da sagt jetzt zum Beispiel das Linksbündnis aus diesen vielen verschiedenen Gruppen, Sozialisten, Grüne, die linksradikale LFI und Kommunisten. Wir sagen natürlich, wie wir das haben wollen. Wir bilden eine Regierung. Auch wenn wir jetzt keine große Mehrheit haben, schaffen wir das. Und das ist jetzt die Ausgangslage. Konkret ist jetzt die Frage, wie kann es eigentlich gehen? Denn die Linken haben immer noch nicht einen Premierminister vorgeschlagen. Sie haben sich noch nicht mal auf einen Namen für einen Premierminister geeinigt. Und die Zeit geht jetzt eben ins Land und der Präsident Macron spielt jetzt eben auch auf Zeit und sagt, nee, die Linken sind zwar die Bestplatzierten nach der Wahl, aber die sind immer noch zu wenige, um eine stabile Koalition für das Land zu bilden. Und deswegen müsste es eigentlich eine Koalition so in der Mitte geben, also zwischen Liberalen von Macron, zwischen den Konservativen auf der rechten Seite und zwischen vielleicht den gemäßigten Linken. Das ist jetzt der Plan von Macron, aber es gibt noch keinen Vorschlag aus dieser Mitte heraus.
Okay, aber das ginge, dass man statt diese drei Lager nebeneinander zu stellen und die sich irgendwie koalitionsmäßig zusammentun, dass man dann einfach verschiedene Leute aus den verschiedenen Parteien nimmt und so, dass es dann irgendwie zusammenpasst?
Ja, also es gibt ja auf der ganz rechten Seite den Rassemblement National, mit dem sowieso keiner koalieren will. Also die fallen schon mal raus. Dann gibt es eben in der Mitte auch nicht nur Macrons Partei, sondern Leute, mit denen er sich schon bisher in so einem Art Regierungsbündnis zusammengetan hatte. Da gibt es auch viel Konkurrenz in der Mitte. Und dann gibt es eben den linken Block. Und das ist ja keine einzelne linke Partei, dieser Nouveau Front Populaire, wie jetzt meinetwegen in Deutschland die Sozialdemokraten, sondern das ist ja in sich ein Wahlbündnis gewesen. Man muss sich vorstellen, wie Sozialdemokraten und Linksbündnis plus Sarah Wagenknecht in Deutschland, so ist das hier der Nouveau Front Populaire, der aus sehr verschiedenen Menschen besteht. Und die sind zwar am bestplatziertesten gewesen, haben aber innerhalb ihrer eigenen Reihen eben auch viele, die in Konkurrenz treten. Jetzt ist halt die große Befürchtung von der linksradikalen Partei innerhalb dieses linken Bündnisses, von den LFI, dass zum Beispiel die Sozialisten sich wegziehen lassen in die Mitte. Ja, weil die können sich ja eh nicht so gut, die Sozialisten und die Linkspartei, und dass die Sozialisten zum Beispiel abwandern in die Mitte, dass die Grünen abwandern in die Mitte. Das ist jetzt die große Sorge. Die sagen immer alle, nein. Wir bleiben bei unserem Linksbündnis. Schließlich haben wir dafür gesorgt, dass die ganz Rechten nicht an die Macht gekommen sind. Eigentlich müsste die Mitte uns dankbar sein und mal ein bisschen demütig. Aber in der Mitte versucht man halt die ganze Zeit da so dran zu knabbern, dass möglichst viele von rechts und links in die Mitte kommen für eine stabile Regierung. Die ist aber noch nicht in Sicht.
Aber voll spannend eigentlich.
Ja, voll. Du hast ja jetzt schon ganz viel über das Linksbündnis geredet. Können wir da noch mal kurz einen Überblick machen? Am 10. Juni hatte sich das Bündnis eben erst zusammengefunden. Wer ist denn da alles dabei?
Also das ist einmal diese linksradikale LFI, La France Insoumise, das unbeugsame Frankreich. Die haben halt wirklich ein sehr radikales Programm. Die haben auch jetzt im Wahlkampf, im Europawahlkampf sehr viel über Gaza zum Beispiel gesprochen. Da hatten sie auch Positionen, die nun längst nicht jedem gefallen haben. Für manche war das antisemitisch sogar. Aber die haben vor allem ein sehr radikales Wirtschaftsprogramm. Und dann gibt es die Kommunisten, die interessanterweise weniger radikal wahrgenommen werden als La France Insoumise. Dann gibt es die Grünen, die ein ja vor allem ökologisch geprägtes Programm haben und auch einige sicherlich mit der Mitte so zurechtkommen würden. Und dann gibt es die Sozialisten, die waren eigentlich unter Macron total geschrumpft, haben aber jetzt bei dieser Wahl tatsächlich erstaunlich viele Sitze dazu gewonnen, sind also erstarkt innerhalb dieses Linksbündnisses.
Nochmal zu der Koalitionsoption. Meine ganz persönliche Sorge ist ja, als ich das jetzt so verfolgt habe, ne, dass die Macron-Partei und die Linken sich jetzt doch irgendwie zusammenraufen und eben den Rassemblement National verhindern werden. Und dann aber so eine Ampel-Experience da irgendwie reinstartet, also dass die einfach doch zu unterschiedliche Vorstellungen haben und sich dann gegenseitig blockieren, sodass dann der Frust immer mehr steigt und davon dann bei der nächsten Wahl doch wieder die rechtsextremen Parteien gewinnen könnten. Könnte das nicht passieren, dass es so eine Blockadesituation jetzt wird?
Ja, also der Rassemblement National, die Rechtsradikalen, die Rechtsnationalen sind natürlich die gerade so da sitzen, sich zurücklehnen und sagen, ja, das ist jetzt das Chaos, das ihr von links und von der Mitte angerichtet habt. Ihr habt eigentlich nichts miteinander zu tun politisch, aber ihr habt uns verhindert. Also nur wir als euer Feind hat überhaupt dafür gesorgt, dass ihr zusammengegangen seid. Eigentlich seid ihr euch Spinnefeind, sehen wir ja gerade. Ihr seid nicht in der Lage, eine Koalition zu bilden. Das heißt, wir sind die Einzigen, die diszipliniert sind, die ein kohärentes Programm haben, die sofort startklar wären mit einer Regierung. Das ist das, was der Rassemblement National gerade aussendet an Signal. Und damit haben sie natürlich in gewisser Weise recht, weil sie sich an diesem ganzen Tauziehen da gerade, da wird ja auch viel mit Dreck geworfen, nicht beteiligen.
Genau, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über die Sitzverteilung. Das ist ja in Frankreich dieses Mehrheitswahlsystem. Wenn man sich aber das Verhältniswahlsystem angucken würde, also auf deutsche System das übersetzen würde, dann hat der Rassemblement National, also die Rechtsextremen, die meisten Stimmen bekommen. So. Das heißt, so die Botschaft, die so ausgesendet wurde, fand ich am Sonntag, war, der Rechtsruck ist abgewendet worden. Kann man das überhaupt sagen, wenn doch die Rechten die meisten Stimmen gekriegt haben?
Ja, nein, kann man nicht sagen. Würde ich auch sagen, ist eine falsche Interpretation. Man muss sich klar machen, dass der Rassemblement National in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Diese Partei hat die allermeisten Stimmen von allen geholt, ungefähr 8,7 Millionen, das heißt ungefähr 100.000 oder sogar 1 Million mehr, wenn ich es jetzt richtig weiß, zum Zweitplatzierten. Das heißt, der Rassemblement National ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt ganz viele Menschen, die mir auch sagen, lasst uns die doch endlich mal ausprobieren und nicht immer so ein Gespenst aufbauen. Wenn die einmal an die Macht kommen, dann wissen wir doch, wo wir dran sind, dann können wir die auch wieder abwählen. Und es gibt eben viele Menschen, die sich von der Globalisierung überfordert oder nicht angesprochen fühlen, die den Eindruck haben, dass ihre Arbeitsplätze durch Einwanderer bedroht sind, die das Gefühl haben, die französische Kultur geht irgendwie flöten, die sich halt vom Rassemblement National ernst genommen fühlen und umgekehrt von anderen Parteien nicht ernst genommen fühlen, immer nur das Gefühl haben, die sagen, wir sind eigentlich blöd, dumm, provinziell. Und das hat halt der Rassemblement National geschafft, diese Menschen alle zusammenzuholen, zusätzlich auch noch besser gebildete mittlerweile. Und das heißt, ja, wir haben einen langsamen Rechtsruck schon seit Jahren in Frankreich, der auch hier sich wieder zeigt in den Wahlen, wo man aber sagen muss, dadurch, dass es diese Möglichkeit gibt in der Stichwahl, the winner takes it all, einen Rassemblement National-Kandidaten zum Beispiel zu verhindern, eben so nicht abgebildet ist im Parlament.
Julia Borutta aus dem ARD-Studio in Frankreich, vielen Dank dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit sind wir fast am Ende. Das heißt, wir drehen jetzt noch eine kurze Runde Kurz-Kurz-News.
Im Münsterland hat der Schüler Sana von seinem ehemaligen Lehrer Herr Groh ein besonderes Geschenk zum bestandenen Abi bekommen, und zwar 100 Döner. Die beiden haben nämlich vor 5 Jahren eine Wette abgeschlossen. Sana kriegt 100 Döner von Herrn Groh ausgegeben, wenn er das Abi schafft. Damals hat nämlich niemand so wirklich daran geglaubt, dass Sana das hinkriegt. Er war während seiner Schulzeit hin und wieder in Prügeleien verwickelt und hatte schlechte Noten. Aber die Dönerwette hat ihn motiviert. Sana hat dieses Jahr Abi gemacht und um das zu feiern, hat Herr Groh zu Sanas Abschluss SchulfreundInnen, LehrerInnen und Familie in einen Dönerladen im Ort eingeladen. Blöd nur für Herrn Groh, dass Döner heute etwas teurer sind als noch vor 5 Jahren. Aber auch von uns Glückwunsch zum Abi, Sana.
Was für coole Lehrer gibt's eigentlich? Ist schon crazy. Die Seine ist jetzt doch sauber genug, um für Olympia darin zu schwimmen. Die Seine ist ja der Fluss, der durch Paris läuft, und in Paris finden ja dieses Jahr die Olympischen Spiele statt und die starten eben in 2 Wochen. Als Sportart mit dabei ist das Freiwasserschwimmen, und zwar sollte das in der Seine stattfinden, und vor 2 Wochen hatten wir ja noch berichtet, dass die Wasserwerte bisher zu schlecht gewesen sind, um da ohne gesundheitliche Bedenken schwimmen gehen zu können. Jetzt haben die zuständigen Behörden den Fluss aber freigegeben. Das ist auch eine gute Nachricht für die PariserInnen, weil ab nächstem Jahr dürfen sie dann auch selbst dort planschen, das erste Mal seit 100 Jahren. Und wir haben hier eine Kollegin, die oft in Frankreich ist, und die freut sich schon darauf.
In New York gibt es seit dieser Woche Mülltonnen, und das ist eine News, also vertraut uns. New York leidet nämlich seit langem unter einer Rattenplage. Bisher wurde der private Müll nämlich nicht in Mülltonnen platziert, sondern einfach in Müllsäcken auf die Straße gestellt. Zwischen und in diesen Müllsäcken haben sich die Ratten bis jetzt natürlich sehr wohl gefühlt. Wie viele Ratten es genau in der Stadt gibt, weiß niemand so genau. Schätzungen zufolge sind es zwischen 2 und 8 Millionen. Und da diese Krankheiten übertragen können, gelten sie auch als gesundheitsgefährdend für die New YorkerInnen. Hinter der Mülltonnen-Initiative steckt der New Yorker Bürgermeister Chris Adams. Der hat in einem Major Reveal die neuen Mülltonnen auch vorgestellt. Und ja, sieht halt auch wie so eine klassische Mülltonne aus. Aber laut Adams seien sie sehr stabil, attraktiv und ein echter Wendepunkt für diese Stadt.
Das ist Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Amerika, dass ihr schon so weit gekommen seid. Zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden, und das ist am Sonntag natürlich das Finale der EM in Berlin. Los geht's da um 21 Uhr. Deutschland ist ja, wer das noch nicht mitgekriegt hat, nicht mehr mit dabei. Dafür aber Spanien und England, und wir drücken natürlich beiden Teams die Daumen. Wir sind ja sehr neutral, aber ich bin für Spanien. Mit dem Finale enden damit dann auch die Europameisterschaften in Deutschland.
Ja, und die Fußballstars reisen ab und ein anderer Weltstar kommt. Taylor Swift ist nächste Woche in Deutschland. Gleich 3 Konzerte hintereinander wird sie in Gelsenkirchen spielen. Am Mittwoch geht's los. Danach tritt sie noch in Hamburg und München auf. Und es ist natürlich so, dass alles restlos ausverkauft ist.
Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und sagt uns, wie teuer ihr das Deutschland-Ticket okay fändet. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo.
Ich bin Magda.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Clipschliefer. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwergmüsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So,
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein
Mechanismus,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.